Hallo!
Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag in 2x10 Minuten. Tanja, heute sind wir das letzte Mal in dieser Staffel zusammen.
Richtig.
Nee, gar nicht wahr. Nächste Woche ja noch.
Naja,
nächste
das
Woche
ist
machen
das
wir ein Special. Ja, nächste Woche machen wir ein Special und da haben wir noch eine kleine Überraschung. Da werden wir erstmalig mal eine Folge gemeinsam, also eine Geschichte gemeinsam erzählen.
Ja, genau.
Ja, und heute beziehe ich mich mal auf die Staffel 2, und zwar auf die Folge 10. Kennst du noch das okkulte Gruselhaus?
Ja, da erinnere ich mich noch dran.
Und da gab es doch so einen Mann in diesem Haus, der da gewohnt hat, und der hatte doch so eine Puppe.
Ja, genau.
Und
der mal auf dem Gang
Puppe,
rumgelaufen ist.
Genau.
Mit der, ne?
Und diese Puppe, kannst du dich noch an den Namen erinnern? Das war die Anneliese Michel.
Mhm.
Und heute erzähle ich euch die Geschichte von dieser Anneliese Michel. Sagt dir die was?
Ja.
Und zwar, was ist denn einer deiner gruseligsten Filme, die du je gesehen hast?
Ja, der Exorzismus von Emily Rose.
Genau. Und ja, diese Anneliese Michel, darauf beruht ja dieser Film. Und dann fange ich einfach mal an, die Geschichte von dieser Anneliese Michel zu erzählen. Und zwar, Anneliese Michel wurde 1952 in Niederbayern geboren. Sie wuchs dann mit ihren drei Schwestern in einem streng katholischen Elternhaus auf. Eigentlich war soweit mit ihr alles in Ordnung. Sie spielte Akkordeon und Klavier, besuchte auch Sportvereine. Aber sie war halt sehr stark religiös geprägt und betete auch sehr viel am Tag. Ging mehrmals in der Woche auch zur Messe, schließt sogar zur Sühne für andere auch mal auf den Fußboden. Also da merkst du schon, dass sie ein sehr religiöses Verhalten hatte. Sie war auch immer sehr kränklich. Sie hat fast alle Kinderkrankheiten gehabt, also so Scharlach, Mumps, was es da so alles an Kinderkrankheiten gibt, hat sie alles mitgenommen. Und als sie älter wurde, stellte sie auch so die Erziehungsmethoden von ihren Eltern so ein bisschen in Frage, weil sie durfte keine Freunde besuchen. Ihr erster Freund musste sie auch verheimlichen den Eltern gegenüber und sie durfte auch nicht tanzen gehen. Also sie war schon sehr eingesperrt, sagen wir mal so. Und die strenge Erziehung, die hatte einen Grund. Und zwar, die älteste Schwester war unehelich. Und die Mutter hatte aufgrund ihres Glaubens Angst, dass das gleiche Schicksal eines der Mädchen widerfuhr. Und sie sollte halt unbefleckt in die Ehre gehen. Deswegen war das so, ne? Und mit 16 hatte Anneliese ihren ersten Krampfanfall. Im Laufe des Jahres auch noch einen zweiten. Diagnose, zerebrales Anfallsleiden. Also
Epilepsie.
Genau. Und kurz danach, 1970, wurde sie wieder schwer krank. Diesmal hatte sie eine Lungenentzündung gekriegt und Tuberkulose.
Ja.
Da musste sie 6 Monate in so ein Lungensanatorium. Und hier hatten sie auch immer wieder diese Krampfanfälle gehabt. Und da hatte sie auch mal so Schaum vom Mund bekommen von. Bei den Anfällen erzählte sie später, dass sie da auch Stimmen gehört hat und teuflische Fratzen gesehen. Und nach 6 Monaten kam sie raus und musste auch in ihre Klasse, und musste die Klasse natürlich wiederholen.
Ja.
Ist klar, weil sie ja so lange was versäumt hat. Sie konnte dann nicht mehr mit ihren Schulfreunden zusammen sein und vereinsamte immer mehr. Und deswegen kam da jetzt natürlich auch noch eine Depression zu. 1973 begann sie dann in ihrem Zimmer Klopfzeichen zu hören.
Oh.
Und Stimmen aus der Hölle. Die Mutter hat ihr nicht geglaubt und hat sie zum Ohrenarzt geschickt. Ja, keiner konnte eine Diagnose feststellen. Ihre Schwestern bestätigen aber auch dieses Klopfzeichen.
Oh, okay.
Und dann eines Tages hat die Mutter dann auch was mitbekommen. Und zwar, da sah sie Anneliese im Wohnzimmer stehen, vor der Statue Mutter Gottes, mit hasserfüllten Augen, ganz steif stand sie da, mit einem verzerrten Gesicht und die Hände, die waren so richtig verkrampft. Die sahen auch so wie Krallen. Und da waren die Eltern auch total ratlos. Und trotzdem hat sich sowas immer wiederholt und auch ihr Zustand, der wurde immer schlimmer. Mit 21 hat sie dann ihr Abitur gemacht, aber sie machte nur das Abitur auf Druck der Eltern. Und während der Deutschklausuren wurde sie auch angeblich von Dämonen belästigt, die zu ihr sagten, sie sei verdammt, Jesus Christus wolle sie nicht, sie solle ihr Leben ein Ende machen. Und im September 73, bevor sie ihr Studium beginnen wollte, machte ihr Vater ihr den Vorschlag, noch einmal eine Pilgerfahrt zu machen, zu einem Wallfahrtsort in Italien. So, und das hat sie dann auch gemacht. Das fand sie auch ganz gut. Und dieser Leiterin da, die war sich total sicher, dass diese Anneliese besessen sei. Und warum? Sie konnte nicht nahe genug an den heiligen Ort rantreten. Und dann hat sie das Weihwasser, was sie da bekommen hat, wieder ausgespuckt. Und auf der Rückreise im Bus, die sind mit dem Bus so zurückgefahren, da hat sie eine Frau weggeschubst und hat ihr die Medaille, die sie um hatte, vom Hals gerissen. Und dann machte sie sich lustig und sprach mit einer veränderten, ganz tiefen Stimme.
Unheimlich.
Ja, und angeblich verbreitet sie dabei auch so einen abscheulichen Gestank. Und das roch total nach Brand, also so nach Feuer. Und die Leiterin der Pilgerfahrt vermittelte dann Anneliese an einen Pfarrer, den Ernst Alt. Und der Pfarrer, der vermittelte sie dann wiederum an einen Arzt, der daraufhin eine paranoide Psychose feststellte. So, aber trotzdem hat sie so weitergelebt erstmal. Und 1973 ist sie nach Würzburg gezogen, weil sie da Religionspädagogik studieren wollte. Und allen ist dann aufgefallen, dass sie, seit sie weg ist von ihren Eltern, total aufgeblüht ist. Sie war zwar noch in ärztlicher Behandlung wegen diesen ganzen Vorfällen, die da waren, aber es war eigentlich alles gut. Aber bei dieser ärztlichen Behandlung, dort wurde ihr auch wieder eine neue Diagnose gestellt: neurotische Depression, Epilepsie. Und bei einem EEG, da, also so eine Untersuchung, da werden die Gehirnströme gemessen, da haben sie eine Hirnschädigung im linken Schläfenbereich festgestellt. Und das war wohl der Auslöser auch für diese Anfälle, die sie hatte. Aber gleichzeitig suchte sie auch Geistliche auf, die ihre Anfälle deuten sollten. Ernst Alt stellt die Diagnose Unsessenheit. Weißt du, was das bedeutet?
Nee.
Es gibt ja einmal Besessenheit und Unsessenheit.
Ja.
Und diese Unsessenheit, das bedeutet, dass man vom Teufel bedrängt wird oder von einem Dämonen. Und Besessenheit ist der ja schon in dir
Ah,
drin.
okay. Das heißt, die Unsessenheit kommt vor der Besessenheit.
Genau, wenn es denn soweit kommt. So. Und die Eltern haben diese religiöse Deutung natürlich eher akzeptiert als die Schulmedizin, weil sie ja sehr
Ja.
religiös waren. Und im 1. Juli 1975, da kam es zum ersten Exorzismus an Anneliese Michel von diesem Ernst Alt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Als ich das so recherchiert habe und alles so rausgeschrieben, und das mache ich immer mit dem Laptop, und dann habe ich das, wollte ich mir das ja ausdrucken, da ist wirklich ungelogen zweimal der Drucker einfach ausgegangen. Dann hat er nur die erste Seite gedruckt. Und dann habe ich den Drucker ausgemacht und wieder an, und dann hat er alle vier Seiten ausgedruckt. Also man kann es jetzt mal im Raum stehen, aber ich fand es doch schon so ein bisschen spooky, sage ich
Ja.
mal so. Okay, kommen wir weiter. So, und zwar hat dieser Ernst Alt einen kleinen Exorzismus durchgeführt. Das heißt, ein kleiner, den macht man dann, wenn man halt nur unbesessen ist. Also wenn der Dämon nur einen
Ja.
bedrängt. Und zwar nennt man das auch Testexorzismus. Und da hat der Alt nur in Gedanken ein Gebet gesprochen, und dabei ist Anneliese total ausgerastet. Und das war für den Pfarrer natürlich der Beweis, dass sie sogar besessen ist.
Verstehe.
Und bei diesem Exorzismus, das muss ich nochmal ausführen, da leckte sie ihren Urin vom Boden, hat Insekten gegessen und hat einen totalen Bewegungsdrang. Und dieser Pfarrer Alt, der riet daraufhin, sie in eine Nervenheilanstalt einzuliefern. Und das lehnten aber die Eltern wiederum ab, wegen der Karriere ihrer Tochter, also weil sie ja Lehrerin werden wollte.
Ja.
Und dann heißt das, sie war in einer Nervenheilanstalt, dann kriegt sie ja niemals einen Job. Und deswegen wollten sie einen großen Exorzismus, also sollten sie einen großen
Ja.
Exorzismus durchführen. Und da brauchte sie natürlich die Erlaubnis vom Erzbischof, der dem dann auch zustimmte. Und am 16.09. wurde von Pater Renz Am 16.09.75 wurde dann der erste Exorzismus, der große Exorzismus von Pater Renz durchgeführt. Und du musst dir vorstellen, 66 weitere folgten
An ihr.
an ihr. Sie musste es 66 Mal ertragen. Aber trotz dieser ganzen Materien wollte sie ihr Studium fortsetzen. Das hat sie auch gemacht. Und zu dem Zeitpunkt pendelte sie ja auch immer zwischen Exorzismus zu Hause und ihrem Studium in
Ja.
Würzburg, das musst du dir mal vorstellen. Und
Naja, vor allen Dingen, dass man das so oft gemacht hat. Man hätte ja auch eigentlich sagen müssen, man muss das jetzt auch mal schaffen, ne?
Ja.
Wenn man daran glaubt, dann muss man doch auch denken, dass man das irgendwann hinkriegt und nicht 66 Mal versuchen.
Ja, das ist schlimm, ne? Und dann im März 76 verschlechterte sich der Zustand weiter. Sie sühnte sich selbst, ne? Schlug ihren Kopf auf den Boden, verweigerte das Essen. Daraufhin hat der Pfarrer Eilt sie wieder zu ihren Eltern gebracht. Mhm. Und da wurde der Zustand noch schlimmer. Sie quälte sich mit 600 Kniebeugen am Tag, muss ich mir vorstellen, verletzte sich selbst. Sie versuchte, ein Loch in die Wand zu beißen und verlor dabei einen Zahn. Und wenn du dir jetzt mal so Fotos im Internet anguckst, da siehst du das auch, diese Zahnlücke, die sie hat. Und um sie denn selbst zu schützen, haben sie Geistlichen und ihre Eltern sie dann ans Bett gefesselt. Und sie war zu diesem Zeitpunkt schon so extrem unterernährt. Sie wog 31 Kilo. Bei einer Größe von 1,66 Meter,
muss man sich
vorstellen. Und sie hatte ganz viele Wunden am Körper, offene Stellen. Sie hatte am ganzen Körper blaue Flecken und offene Druckgeschwüre an den Beinen durch dieses viele Knien, weil sie hat ja sich immer 100 Mal hingekniet. Und dann am 30.07.76 war der letzte große Exorzismus und ein Tag später war sie tot. Und dann haben sie auch im Anschluss eine sofortige Obduktion durchgeführt. Und sie ist letztendlich an einer Abmagerung und einer nicht behandelten Lungenentzündung gestorben.
Ah, okay.
Und 2 Jahre nach dem Tod wurde der Leichnam nochmal exhumiert. Und weil, also sie haben gesagt, sie soll umgebettet werden, aber der eigentliche Grund war, dass eine Nonne zu deren Eltern gegangen ist und hat gesagt, die Nonne hätte eine Vision gehabt. Mhm. Wenn der Leichnam nicht verwest ist, dann war sie vom Teufel besessen.
Mhm.
Und das wollten die Eltern natürlich wissen.
Ja.
Aber sie war verwest.
Mhm.
Am 30.03.78 war dann der Prozess gegen die Eltern und den Pfarrern. Und dann musst du dir vorstellen, der Erzbischof hat alles abgestritten. Er hätte davon nie was gewusst. Er hat es nicht zugegeben. Also so krass, oder? Und am 21.04. wurden alle zu 6 Monaten Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.
Das ist aber nicht viel.
Nee, die mussten sich ja alle ein Gutachten unterziehen. Und da wurde bei festgestellt, dass sie alle eine naive Religiosität hatten.
Mhm. Und deshalb nicht richtig dafür zur Rechenschaft gezogen werden konnten.
Mhm. Und dann gab es aber noch eine Autorin, die ein Buch nochmal rausgebracht hat. Und die hat gesagt, dass sie vom Teufel besessen gewesen ist. Und dass der Exorzismus nur nicht gewirkt hat, weil sie halt Medikamente gegen Epilepsie genommen hat.
Die das quasi verhindert haben, sodass sie gar keinen Zugang zu ihr hatten.
Genau.
Mhm. Ja, das können sich unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auch fragen.
Mhm.
Du hattest es ja am Anfang direkt gesagt. Also das ist wirklich einer der allerschlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe.
So, und ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, den hättest du, glaube ich, freiwillig gar nicht geguckt. Stimmt. Wir sind dazu einer Sneak gegangen. Also Sneak, so eine Überraschungsfilm gab es an dem Abend.
Ja.
Und dann lief genau dieser Film. Das weiß ich noch. Und da hast du mir noch, glaube ich, 2 Tage später davon erzählt, dass sich dieser Film immer noch so...
Ja, 2 Jahre später noch. Der hat mich also verfolgt. Wirklich über Monate, also ohne Spaß. Ich fand das so unheimlich.
Also wer den Film noch nicht gesehen hat, man kann ihn empfehlen, aber man muss dann natürlich vielleicht nicht alleine gucken.
Ja, wenn man sich wirklich gruseln möchte, ist das ein guter Film.
Ja, okay. Gut, apropos gute Story, dann mal los.
Ja, und zwar berichte ich heute von einem Fall aus Kanada, um genau zu sein aus Ontario. Und es geht um die Linda Anderson, also sie ist das Opfer. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist nicht ihr echter Name.
Hört sich wie eine Schauspielerin an.
Irgendwie. Ja, finde ich auch. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass ihr Name und die Namen der Täter, zu denen ich gleich komme, alle nicht veröffentlicht wurden, weil die Täter noch nicht 18 waren zum Zeitpunkt der Tat.
Oh.
Und deshalb wollte man die Persönlichkeitsrechte schützen. Es hat nicht ganz geklappt, sage ich mal, weil dieses Gesetz galt nur in Kanada.
Mhm.
Und ein spanischer Reporter hat irgendwann in einem Blog die echten Namen herausgefunden und auch veröffentlicht.
Ja.
Und da er einen spanischen Blog hatte, durfte er das, weil das Gesetz wirklich nur in Kanada greift. Aber wir halten uns jetzt natürlich auch dran und gehen jetzt mal von diesen Namen aus, aber nur das sind halt nicht die echten Namen. Und zwar ist die Linda Anderson 2003 umgebracht worden. Und zwar von ihren beiden Töchtern.
Oh Gott,
ja,
so und was das ist ja schlimm.
Fand ich so derbe. Die Mutter war alleinerziehend,
ja,
und hatte ein sehr, sehr starkes Alkoholproblem. Schon offensichtlich die gesamte Zeit, also über viele, viele Jahre. Und war depressiv und hat das auch nicht versteckt, sondern hat das auch ihren Kindern immer mitgeteilt. Und die Kinder haben auch, ja, sie mit Alkohol versorgt und ihr nochmal was nachgeschenkt und so. Also das war so ganz normal, dass sie eben ein sehr starkes Alkoholproblem hat.
Weißt du, warum sie dieses Alkoholproblem hatte?
Nein, also sie...
Vielleicht aus Einsamkeit, weil der Mann sie verlassen hat?
Sie hatte den Mann verlassen wegen häuslicher Gewalt.
Oh.
Ob jetzt damit konkret dieses Alkoholproblem einhergegangen ist, das weiß ich nicht. Mhm. Da habe ich auch nicht so viel drüber gefunden. Insgesamt findet man gar nicht so viel über den Fall, muss ich sagen, obwohl ich den recht in Anführungsstrichen spektakulär finde.
Ja.
Weil es ja schon recht selten ist, dass Kinder
ihre eigenen Eltern,
ja, vor allen Dingen zwei Mädchen ihre Mutter töten. Ne?
Ja, das finde ich auch schlimm.
Und die Beth und die Sandra waren zu dem Zeitpunkt, es stand überall 17 und 18. Also ich denke mal, so kurz vor dem 18. Geburtstag.
Okay.
Ne? Sie waren ziemlich unzufrieden die gesamte Zeit gewesen. Also sie haben halt mit ihrer Mutter zusammengelebt und natürlich war das Alkoholproblem das eine, aber sie haben sich auch so benachteiligt gefühlt im Vergleich zu ihren Freunden. Also die hatten alle so schöne Sachen und konnten sich was Schönes kaufen und sie hatten halt nie Geld und konnten sich eben nichts kaufen. Und sie sind dann irgendwann auf die Idee gekommen und haben gedacht, wenn sie ihre Mutter umbringen, dann bekommen sie die Versicherungssumme ausgezahlt und dann können sie eine Europareise mit ihren Freunden machen.
Oh Gott, das, schlimm,
ja,
wegen
und,
Geld.
Ne? Und das war ihr ganz großer Traum, eben diese Europareise zu machen. Und daraufhin sind sie dann im Internet auf die Suche gegangen und haben sich in Anführungsstrichen gute Methoden gegoogelt,
ja,
wie sie ihre Mutter eben umbringen können. Sind dann am Ende darauf gekommen, dass sie sie in der Badewanne ertränken möchten. Weil sie dachten, das ginge recht schnell.
Das und haben die alles so im Internet, ja, erstmal recherchiert.
Einfach so recherchiert.
Oh, schlimm.
Und dann haben sie das so richtig geplant für den Tag. Das fand ich auch so, wenn man sich das so vorstellt. Sie haben nämlich der Mutter zum Lunch, also zum Mittagessen, gesagt, Mensch, trink doch ein bisschen
Ordentlich was. Ordentlich eingeschenkt, ne? Wollte ich,
genau.
Da habe ich ja gerade gedacht, ja.
Und haben sie so quasi bedient und haben gesagt, hier hast du noch einen Drink und da noch einen Drink. Und haben ihr dazu noch 3 Schmerztabletten mit reingemischt.
Ja.
Weil sie sie halt schon mal so einigermaßen, sie sollte nicht ganz bewusstlos sein, aber ja, ne, sie sollte.
Dass sie
halt
so ein bisschen schummerig ist.
Genau.
Ja.
Und das fand ich so heftig. Während sie das gemacht haben, also sie haben ja da dann mit ihr gegessen und ihr immer wieder Alkohol gegeben. Und währenddessen haben sie die ganze Zeit online mit ihren Freunden gechattet. Und sie hatten das Freunden auch erzählt, dass sie das machen wollen.
Nicht geglaubt, ne?
Ich dachte auch, die nehmen das ja nicht ernst und haben das nicht geglaubt. Auf jeden Fall, das Letzte, was sie dann noch geschrieben hatten, die Freunde, bevor sie dann ins Bad gegangen sind, war viel Glück und tragt Handschuhe.
Ja, weil die halt das nicht ernst genommen
haben. Ja, denke ich auch. Ja. Aber da komme ich nachher noch zu. Ich glaube schon, dass sie das einigermaßen ernst genommen haben.
Okay.
Also sie haben sie dann in die Badewanne getragen. Die Mutter war schon halb bewusstlos, kann man sagen. Und es war auch ziemlich schwer, sie dann in die Badewanne zu bekommen. Also das war alles nicht so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben. Dann haben sie tatsächlich Handschuhe angezogen.
Mhm.
Und dann haben sie der Mutter gesagt, so, jetzt massieren wir dich.
Oh.
So, weißt du, so nach dem Motto, wir tun dir jetzt was Gutes.
Die hat sich bestimmt den ganzen Abend total wohlgefühlt mit der Bedienung, da mit dem Essen und den Trinken gebracht und jetzt noch eine Massage in der Badewanne.
Ja, das habe ich mir auch so vorgestellt. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr, also wie viel sie noch mitbekommen hat tatsächlich, weil sie hatte ziemlich viel getrunken und eben die Schmerztabletten, aber trotzdem. So, dann haben sie angefangen, sie zu massieren. Und dann hat die Sandra irgendwann gesagt, die Mutter soll sich mal so auf den Bauch legen.
In der Badewanne?
Ja, in der Badewanne.
Okay.
Damit sie sie besser am Rücken massieren kann.
Ah.
Und dann hat die Mutter natürlich, ne, weil sie natürlich ihren Töchtern vertraut hat, sich umgedreht, auf den Bauch gelegt.
Mhm.
Und in dem Moment hat die Sandra zugepackt und hat den Kopf ihrer Mutter unter Wasser gedrückt.
Oh, dann rutscht man ja auch so runter.
Ja,
ist ja so
dann hast du ja keine Chance mehr. Ne? Plus den Alkohol, plus... Oh. Also, ne?
Gott, wie brutal.
Und dann, man sieht das ja immer in Filmen, aber in Wirklichkeit dauern die Dinge ja ein bisschen länger, hat sie den Kopf 4 Minuten unter Wasser gehalten.
Oh Gott, und sich immer gewehrt bestimmt.
Ich denke auch.
Mhm.
Und wenn man sich das mal vorstellt, wie lang 4 Minuten dann sein können, wie du da stehst und die ganze Zeit den Kopf deiner Mutter unter Wasser hältst, ne? Also total heftig. Und nach 4 Minuten war die Mutter dann tot. Mhm. Und was glaubst du, haben sie dann gemacht?
Das Wasser rausgelassen.
Nee, sie sind ins Restaurant gefahren und haben mit ihren Freunden darauf angestoßen.
Oh Gott.
Und deshalb glaube ich nämlich, dass sie auch schon zu dem Zeitpunkt das geglaubt haben. Also die waren im Restaurant, haben mit ihren Freunden gegessen und getrunken. Und dann sind sie nach Hause gegangen und haben die Polizei gerufen, weil sie ja gemerkt haben, ihre Mutter ist in der Badewanne offensichtlich betrunken, halt ertrunken.
Mhm.
Und die Polizei hat dann am Telefon noch gesagt, ja, hier versuchen sie noch Wiederbelebungsmaßnahmen. Und dann haben die gesagt, nee, das geht nicht. Da dachte ich auch schon, das könnte sie ja auch so ein bisschen verdächtig machen, dass sie das gar nicht erst probieren. Ne? Aber sie haben das wohl sehr, sehr gut dargestellt. Sie haben auch ganz doll geweint am Telefon und total die Panik vorgetäuscht, sodass die Polizei denen das komplett geglaubt hat. Also die Polizei hat denen geglaubt und ist dann davon ausgegangen, dass das ein Unfall war. Also dass es der Mutter selbst passiert ist, ne? Ausgerutscht oder in die Badewanne gegangen, ein bisschen zu viel getrunken und dann ist das halt so passiert. Aber wie ich ja schon gesagt hatte, die hatten ihren Freunden ja was davon erzählt. Und offensichtlich haben sie dann auch so eine Art von Stolz entwickelt. Und die waren irgendwann auf einer Party, die beiden, und haben sich dann mit so einem Typ unterhalten und haben ihm das einfach erzählt.
So profiliert mit, ne?
Genau.
Ja.
So, und der Typ, der ist zur Polizei.
Ja, richtig.
Und der hat das erzählt. Und dann hat die Polizei gesagt, das ist jetzt Aussage gegen Aussage, das hilft uns nichts.
Hm.
Und dann haben die ihm einen Wagen zur Verfügung gestellt, der komplett verkabelt war, dass er nochmal mit denen irgendwie im Auto fährt und das nochmal anspricht.
Das finde ich aber gut von der Polizei, dass die das gut, gemacht
ne?
haben.
Ja. ja, dass die das dann nochmal erzählen.
Mhm.
Und das hat tatsächlich funktioniert. Also der hat sie nochmal im Auto mitgenommen, hat nochmal das Ding angesprochen. Die haben die ganze Geschichte erzählt und es war alles auf Band. Und so wurden sie letztendlich überführt. Und die haben nur 10 Jahre Haft bekommen. Wobei man muss bedenken, wir sind ja in Kanada, nicht in Amerika. In Amerika hätte das ja wahrscheinlich 1300 Jahre und Todesstrafe
aber
gegeben.
Aber trotzdem 10 Jahre und davon sie sind noch nach 5 Jahren da draußen. Dann
10 Jahre? Nee, sie waren dann tatsächlich auch 7, 8 Jahre waren sie im Gefängnis. Sie durften während des gesamten Gefängnisaufenthalts keinen Kontakt zueinander haben.
Mhm.
Und die eine wurde 2009 und die andere wurde 2010 entlassen. Und wie genau sie leben, weiß ich nicht, aber
auf alle Fälle mit der Schuld.
Mit der Schuld, aber auf freiem Fuß.
Mhm. Ja, Tanja, schlimme Geschichte. Also finde ich immer so, das finde ich immer noch ganz, ganz schlimm. Ich finde es, alte Leute umzubringen und irgendwie
ja, eigene... Mit Eltern und Kindern generell, ne?
Ja,
das finde
also
ich auch immer
ganz
heftig.
Schlimm.
Ja.
Ja, gut. Dann sind wir eigentlich für diese Woche am Ende und in der nächsten Woche gibt es, wie gesagt, unseren Special.
Mhm.
Und dann kommt ja schon Staffel 4.
Ja.
Und wenn ich das so höre, dann fallen mir nächstes Mal in unserem Special bestimmt ein paar gute Folgen aus Staffel 1 ein. Mhm.